Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.
Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Talking Life Science, dem neuen Life Science Podcast der Aristo Group. In jeder Folge möchten meine Kollegen und ich gemeinsam mit den Experten aus unserem Netzwerk spannende Themen der Branche und aktuelle Entwicklungen beleuchten. Die Aristo Group ist eine Personalberatung, die sich auf die Vermittlung von Fach- und Führungskräften in der Life Science Branche spezialisiert. Mein Name ist Sebastian Mack und ich bin Principal Consultant im Quality und Manufacturing Bereich für unsere Kunden in der Pharma. Mein heutiger Gast ist Herr Zaray und wir werden uns näher mit Quality-Unfällen in Deutschland in der Pharmabranche beschäftigen. Der ein oder andere kennt Sie ja vielleicht, aber für alle neuen Zuhörer könnten Sie sich bitte kurz vorstellen.
Ja, hi, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute hier sein kann. Alireza Zaray, mein Name, Gründer und Geschäftsführer von Zahmann Pharma Support. Seit knapp jetzt 18 Jahren wirklich im GMP-Umfeld tätig, seit 2015 auch als Berater im Quality-Management-Bereich und seit 2017 meine ich auch in Verbindung mit Aristo quasi tätig und aktiv. Zahmann hat heute knapp 50 Mitarbeiter, wir entwickeln Software, entwickeln eigene Medizinprodukte und sind in Big, Medium und Small Pharma in Deutschland vor allem unterwegs im Bereich Quality, Compliance, Validierung, Qualifizierung etc.
Super, vielen lieben Dank, Herr Zaray. Ja, wie schon erwähnt, geht es in der heutigen Folge bereits um die Quality-Unfälle in Deutschland. Von einem Quality-Unfall spricht man ja typischerweise, wenn die Qualität eines Arzneimittels beeinträchtigt wurde. Haben Sie schon mal Probleme in Sachen Qualität bei Arzneimitteln erlebt?
Ja, also Quality-Unfälle in Deutschland, ich würde die Definierung da ausweiten. Tatsächlich ist ein Quality-Unfall nicht nur zurückzuführen auf Produktqualität. Also wenn wir über Produktqualität reden, dann, um es jetzt mal einfach zu definieren, dann stimmt irgendwas mit der chemischen Zusammensetzung nicht. Oder die Begleitstoffe, die Exzipients haben irgendwelche Probleme. Kann es viele Gründe geben, aber Qualitätsprobleme gehen auch über das eigentliche Arzneimittel, also das Präparat hinaus. Zum Beispiel ganz etwas, was häufiger vorkommt, verhältnismäßig häufiger, ist eine falsche Etikettierung von Arzneimitteln. Das Etikett sagt 10 Milligramm, aber tatsächlich ist das Präparat 50 Milligramm stark. Das kann natürlich erhebliche Auswirkungen je nach Patient und Medizin haben. Und der Begriff Quality Defekt ist quasi sehr, 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 sehr groß. Bezieht sich nicht nur aufs Produkt selbst, sondern auch auf die Peripherie. Ein anderes Beispiel ist einfach Lagerkondition. Schlechte Lagerkondition oder falsche Lagerkondition führen oft zu einem schlechten Produkt, das dann aber schon vielleicht beim Patienten gelandet ist. Und den Begriff kann man einfach sehr, sehr weit ausbauen. Ich habe selbst auch schon sehr, sehr viel Erfahrung in dem Bereich leider quasi sammeln dürfen. Aber das ist ganz normal, wenn Menschen irgendwo arbeiten, wird es immer Herausforderungen geben. Es fliegen ja auch leider immer noch Raketen manchmal durch die Luft, die einfach explodieren quasi, wenn sie Satelliten befördern. Flugzeuge sind auch noch nicht 110% sicher, da passieren leider auch noch Unfälle und in der Pharmaindustrie ist es genauso. Da gibt es einfach so viele Variablen, so komplexe Prozesse, dass es ab und zu Unfällen kommen kann. Wir werden dann meistens gerufen, wenn es schon zu spät ist, wenn man quasi jetzt verbessern muss, aufräumen muss. Und ja, dementsprechend haben wir da auch wirklich viel Erfahrung gesammelt. Und was wir jetzt gemerkt haben, ist, dass eine ganz neue Komponente dazu kommt, nämlich die digitale Landschaft, die softwaregetriebene Produktionsstätte mit MES, ERP-System und Laborsystem. Und da öffnet sich immer mehr eine ganz neue Tür an Variablen und Herausforderungen in der, ich nenne es mal Systemvalidierung. Also ich könnte jetzt ins Detail gehen, aber ich glaube, damit wäre Ihnen nicht so sehr geholfen gerade.
Das wäre dann sehr, sehr, sehr detailliert. Nee, super, schon mal vielen lieben Dank für die ausführliche Erklärung. Wenn wir jetzt mal kurz von Deutschland weggehen und in die USA rüber switchen, da sprechen wir ja immer von einem sozusagen einem Warning Letter. Das ist ja eine schriftliche Meldung bzw. eine Abmahnung der amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde, die quasi an Unternehmen gehen und die machen das ja logischerweise auch weltweit. Was genau hat es denn damit auf sich und haben Sie schon mal Begegnung mit so einem Warning Letter gemacht, vielleicht in den letzten Projekten oder irgendwo?
Also die FDA, es gibt die Inspektionen in Deutschland selbst über die Regierungspräsidien und dann, wenn man dann doch mal in den US-Markt verkaufen kann und darf, wenn man, ich sag mal, den Papierkram vorher gemacht hat und die FDA-Readiness erlangt hat, dann ist man natürlich auch im Fokus der US-Behörden und wird dann auch von den US-Behörden auditiert. Also es gibt die Warning Letters. Die Warning Letters der FDA sind die Maximaleskalation. Da muss schon extrem viel schieflaufen auf, ich nenne es mal, nicht mehr nachvollziehbarem Niveau. Wer ein Warning Letter erhält, der sollte sich ernsthafte Gedanken machen über die betroffene Organisationsstruktur. Es gibt auch eine Vorstufe, das sind die 483er Notifizierungen. Das ist quasi ja eine, ich nenne es mal, eine Mängelliste, die jetzt aber noch nicht so kritisch ist, dass sie zu einem Warning Letter wird. Das ist die Vorstufe. Beim Warning Letter aber, da ist dann schon die Geschäftsführung involviert und da geht es dann auch schnell schon zur Sache. Da muss also recht schnell, ich sag mal, Maßnahmen getroffen werden, die FDA auch beschwichtigt werden. Da sind definitiv Strafzahlungen mit involviert und das ist auch publik. Das heißt, wenn ich als große Firma ein Warning Letter für irgendwas erhalte, weiß das die ganze Welt und weiß dann auch im Detail, was gut oder schlecht bei mir in der Firma läuft, eher das Schlechte dann. Und das ist natürlich auch immer so ein Prestigeschaden, den die Firmen da, sage ich mal, unbedingt vermeiden wollen. Der FDA ist es dann natürlich wichtig, dass man erklärt, was sind jetzt die konkreten Maßnahmen, was sind die Zeitlinien, wie will man da vorgehen, um das zu beheben.
Ja, Sie haben es jetzt schon gesagt gehabt, das wäre jetzt meine nächste Frage noch gewesen, dass quasi so die ersten Schritte eines Unternehmens wären, quasi die eingeleitet werden müssen, sobald man diesen Warning Letter bekommen hat. Ich glaube, man hatte auch nur eine gewisse Zeit an Werktagen, wo man antworten darf. Wie geht man am besten damit um?
Ja, genau. Also das sind die berühmten 15 Tage. Man sagt doch jetzt einfach 2 Wochen hat man Zeit, da zu antworten. Und ich habe selbst schon mehrfach erlebt, nach einem FDA-Audit, oh, wir haben hier einen 483er, also erstmal, wir haben hier ein paar Findings, die sind aber noch kein Warning Letter. Da ist dann eigentlich schon, da lässt jeder alles stehen und liegen, auch das Management. Und man sieht dann zu, dass man da Antwort findet. Wenn man dann aber ein Warning Letter hat, dann taucht das beim Vorstand quasi auf, ja. Und dann sitzen da quasi die betroffenen Manager und alle müssen gemeinsam ein Firmenstatement schreiben. Also es muss eine schriftliche Antwort erfolgen, die ist dann auch meistens nur 1, 2, 3 Seiten lang. Und dann muss die verantwortliche Instanz der Firma, also dann auch wirklich die Geschäftsführung, Chief Quality Officer, Chief Compliance Officer, die müssen dann ganz genau erklären, was da jetzt passiert. Und die Dinge, die dann passieren, das sind Millionen Investitionen dann. Also man muss dann sagen, okay, wir bauen jetzt in den nächsten 5 Jahren die gesamte Produktionsstätte um. Oder wir harmonisieren unsere globalen Prozesse über 18 Länder, 6 Zeitzonen und das betrifft 40.000 Enduser, also Mitarbeiter. Also dann geht es da schon ins Eingemachte und die Kommunikation muss dann, wie gesagt, muss schriftlich erfolgen und die FDA muss das dann auch akzeptieren. Und wenn die das nicht akzeptieren, dann geht man nochmal in die Diskussion, aber meine Erfahrung hat gezeigt, dass dann einfach die Strafen und der Druck erhöht werden und eine Maximaleskalation wäre dann. Also das Strafverfahren läuft dann sowieso und die Strafzahlung etc., potenzielle auch Lizenzentzüge, dass man nicht mehr in den US-Markt verkaufen darf. Und das würde auch bedeuten, dass der gesamte Marktbestand eventuell zurückgerufen werden müsste. Also das wäre dann die Vollkatastrophe für eine Firma.
Ja, ja. Nee, das sehe ich auch so. Wenn ich jetzt nochmal kurz auf diese 15 Werktage gehe, das ist ja auch sehr, sehr kurz, weil wenn man bedenkt, wie lang eine Forschung und Entwicklung in der Pharmabranche für ein Arzneimittel ist, das dauert ja normalerweise mehrere Jahre, bis es zugelassen ist. Wie sieht es da mit der Erfahrung aus? Ich meine, das macht ja wenig Sinn. Hat man da geschlampt bei der Zulassung oder bei anderen Dingen?
Ja, also ich weiß nicht, ob es ist nicht immer geschlampt. Das ist einfach, die eine Firma hat einen stärkeren Qualitätsfokus und arbeitet proaktiv. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass proaktive Qualitätsmaßnahmen erstmal ja zu keinem höheren Ertrag führen, sondern zur Vermeidung von finanziellen Schäden. Aber das ist nie direkt sichtbar. Und das führt oft dazu, dass man einfach auch in großen Firmen, auch in globalen Playern, nachlässig wird. Und man weiß zum Beispiel, man hat da irgendwo ein Problem. Seit 5 Jahren weiß das jeder, aber keiner im Management oder in den Abteilungen oder in der Gruppe hat sich getraut, das anzugehen. Umso größer eine Firma wird, umso politischer wird es ja dann auch oft und man will sich nicht eingestehen, dass man da Probleme hat. Und also deswegen kann sowas passieren. Die 15 Werktage sind dann natürlich sehr, sehr herausfordernd. Also wie gesagt, ich habe da ganze Gruppen an Manager gesehen, die ihr Tagesgeschäft quasi haben liegen lassen und haben dann bis 10, 11, 12 Uhr nachts durchgearbeitet und Meetings gehabt, um da im Wortlaut korrekt, also da geht es dann auch um Juristendeutsch oder Juristenenglisch, die richtigen Sätze zu verfassen. Und dann hat man auch mal eine halbe Stunde über ein einzelnes Wort in diesem Antwortschreiben an die FDA diskutiert. Ob das jetzt should, sollte, hätte, werden wir, muss gemacht werden, wird gemacht. Also da geht es dann schon ins Eingemachte und am Ende hat man hoffentlich ein gutes Schreiben, das auch die realitätsnahe Tätigkeit der Firma, also die Korrekturmaßnahmen beschreibt, weil es ist dann sehr, sehr, sehr schwer wegzubegründen, wenn es zum Statement später Abweichungen gibt. Also wenn man jetzt etwas vorgibt zu machen und dann komplett daran vorbeischiebt nach einem Jahr, dann ist die FDA da schon sehr, sehr, sehr sensibel und dann ist es hart, da das wegzurationalisieren.
Ja, verstehe ich, okay. Wenn ich jetzt diese Herausforderung vermeiden will, dann sollte ich ja eigentlich als Unternehmen sagen, okay, ich produziere als GMP-Standard und geht diesen ganzen Dingen mehr oder weniger aus dem Weg, aber dem ist ja auch nicht dann so getan, oder?
Ja, also das geht zurück auf das, was ich ja gesagt habe, dass im besten Fall weiß das Management Bescheid, dass gute, proaktives Qualitätsmanagement dazu führt, dass man in der Regel weniger Probleme später hat, also die Wahrscheinlichkeit für Warning Letters vermeidet, die Wahrscheinlichkeit für Findings und Qualitätsprobleme vermeidet. Man wird es nie komplett wegkriegen, weil es einfach zu viele Variablen gibt. Aber so wie Sie es gesagt haben, natürlich sollte das Ziel sein, dass man GMP-konform produziert, forscht, arbeitet und sich auch Mühe gibt, das so umzusetzen. Eine Erfahrung, die ich gemacht habe, warum das oft nicht klappt, ist einfach Firmenpolitik. Man hat oft Abteilungen, die gegen Abteilung arbeitet. Die eine Gruppe will ihre Timeline erreichen, die andere will ihre Timeline erreichen. Und oft, wir haben dazu extra einen Report geschrieben, erst neulich. Und oft ist es so, dass einfach die Firma gegeneinander arbeitet. Das ist so der Hauptgrund meiner Meinung nach, den ich so am meisten sehe. Vielleicht gibt es an einer Ecke eine gute Strategie, wie man die Qualität sicherstellen, verbessern kann, permanent. Aber das kriegen sie niemals in der IT durch, im Business durch, beim Vertrieb durch, im Lager durch, in der Produktion durch. Da gibt es dann die eigenen sogenannten Fürstentürmer überall. Im schlimmsten Fall haben sie sogar komplett getrennte Firmen, die in der Firmengruppe arbeiten. Und wenn es da kein starkes Management gibt, das das komplett im Überblick hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher einfach, dass es zu Qualitätsdefekten kommen kann. Und manchmal sind die Dinge auch komplett absehbar. Also manchmal liest man ein Warning Letter und dann denkt man sich, Mensch, Leute, das ist jetzt echt keine Raketenwissenschaft hier.
Ja, der Punkt ist ja auch, es geht auch oft zu den Zulieferern zurück. Das heißt quasi, das Pharmaunternehmen beliefern, dass der Zulieferer da geschlampt hat. Haben Sie da eine Einschätzung vielleicht dazu, dass es an dem liegt?
Ja, also wenn es ein Qualitätsproblem gibt in einer guten Firma, gibt es ja immer eine Investigierung und eine Root Cause Analysis, also eine Ursachenfindung. Und oftmals ist es so, dass es ein Rohstofflieferant, ein Verpackungslieferant oder API, also Wirkstofflieferant, auf den zurückzuführen ist. Das benötigt dann natürlich eine entsprechend gute Lieferantenqualifizierung. Und bei einer Lieferantenqualifizierung, da gibt es ein ganz weites Spektrum an, ich sag mal, Flexibilität, wie genau man sein kann, obwohl die Regularien da natürlich recht eindeutig sind. Die Erfahrung bei mir hat gezeigt, jede Firma macht das anders da. Und die meisten Firmen, die ich jetzt erlebt habe und mit den Kollegen, mit denen ich auch spreche, die nehmen das meistens eher weniger ernst im Sinne von, weil es ja auch aufwendig ist, da gibt es eigene Teams, die müssen eventuell rüberfliegen zur Firma, die vor Ort auditieren etc. Es ist einfach super teuer, aufwendig und man versucht, die Aufwände da so gering wie möglich zu halten. Das heißt, Man versucht zu rationalisieren, eine Firma auch mal nur alle 3 Jahre statt jährlich zu auditieren. Umso öfter ich eine Firma natürlich auditiere und auf die Finger schaue, umso niedriger ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was schief läuft. Aber es gibt da keine goldene Regel. Das ist übrigens auch ein großes Potenzial an Einsparmöglichkeiten in Pharma. Ich finde es immer noch absurd, dass jede Firma, jede andere Zuliefererfirma selbst auditiert und einen Auditbericht schreibt. Also wenn ich Sie jetzt auditiere als Zulieferer und mein Freund was von Ihnen will, wird er Sie auch auditieren anhand derselben Vorgaben. Das heißt, Sie als Zulieferer, Sie werden eventuell 100 Mal auditiert von 100 Firmen, obwohl die alle dasselbe machen und dasselbe brauchen und alle von mir aus in Deutschland stationiert sind. Und da sind in Zukunft digitale Lösungen definitiv gefordert, dass man das zentralisiert. Ja.
Vielen lieben Dank. Ich würde noch mal kurz zu diesen ganzen, also zu unserem Thema zurückgehen, Quality-Unfälle. Was würden Sie denn aus persönlicher Sicht beziehungsweise auch aus fachlicher Sicht sagen, ist der bestmöglichste Umgang mit einem Quality-Unfall? Also was sollten Unternehmen auch direkt zu Beginn unternehmen?
Es ist immer wichtig, eine externe Meinung zu holen. Die Antwort ist vielleicht ein bisschen biased, weil das Firmen wie uns quasi betrifft und auch Aristo dann natürlich, ja. Aber man wird irgendwann einfach betriebsblind. Und man sieht einfach die Probleme nicht mehr oder man ist so gefangen im Tagesgeschäft, beziehungsweise ich sag's mal in den Organisationsstrukturen intern, dass man offensichtliche Probleme nicht mehr sieht. Also das fängt erstmal damit an, wirklich sich eine externe, kompetente externe Meinung zu holen. Und das Zweite ist dann, auch auf diese Meinung zu hören. Denn oft ist es so, dass wir dann sehr, sehr detaillierte, fundierte Berichte schreiben und ganz klar sagen, was zu tun ist, aus welchem Grund. Und die Gründe, die wir nennen, sind regulatorische Vorgaben. Die kommen nicht von uns. Also wir sagen nicht, macht das, weil es einfach cooler ist oder besser ist. Wir sagen, ihr müsst das gemäß Gesetz XYZ, Paragraph Y, müsst ihr das so machen. Da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ja? Aber ihr macht das nicht. Und oft ist es so, dass das dann einfach nicht akzeptiert wird oder rationalisiert wird oder man dann doch einen anderen Weg nimmt. Und man muss also erstmal die Bereitschaft haben, externe Hilfe zu holen. Das ist okay. Und dann muss man aber auch die Bereitschaft haben, das externe Feedback quasi anzunehmen und entsprechend umzusetzen. Ja. Also das sind diese Korrekturmaßnahmen dann, Kappas, Qualitätsmanagementprozesse, interne Projekte. Manchmal muss man auch erstmal gucken, Mensch, ihr habt hier ein Warning Letter bekommen, Qualitätsprobleme, aber peripher sehen wir doch schon jetzt, dass ihr an 6 anderen Stellen auch schon Probleme habt. Bevor das jetzt auch zu einem Warning Letter wird, lasst uns doch da das bitte mal einfach korrigieren und angehen. Also da gibt es dann wirklich so Compliance-Projekte, Audit-Readiness-Projekte. Da sind wir als Firma ja auch spezialisiert und da haben wir auch schon mit Aristo ja gute Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit in anderen Projekten.
Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, dass man die Quality-Unfälle quasi auch im Vorfeld verhindern kann. Ja, was meinen Sie, was sind geeignete Maßnahmen, dass man quasi im Vorfeld sagen kann, okay, stopp, bis hierhin und nicht weiter?
Ja, es wie in allen Branchen steht und fällt alles mit den Mitarbeitern. Also solange eine Firma auch nur einen Mitarbeiter hat, der irgendwelche wichtigen Knöpfe drückt, noch sind wir am Anfang der künstlichen Intelligenz-Ausrollung, sage ich mal, in der Industrie, ist Mitarbeiterkompetenz, Erfahrung und dementsprechend Mitarbeitertraining und Qualifizierung natürlich essentiell. Das ist meiner Meinung nach der größt vernachlässigte Faktor auch in Deutschland. Nur weil ich eine neuen Person irgendwie 800 Dokumente vor die Nase stelle und sage, hier, lern mal, danach bist du qualifiziert, heißt es ja noch nicht, dass die Mitarbeiter dann qualifiziert sind. Das war für uns übrigens, für Zahnmann, der Hauptgrund, warum wir unsere eigene Ausbildungsplattform pharmony.com gebaut haben. Und wir sehen auch beim Betrieb draußen, dass sehr, 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 sehr oft Leute ohne die benötigte Erfahrung in fundamental wichtigen Positionen sitzen und eine Person imstande ist, 1000 Leute zu verlangsamen, einfach weil die Entscheidung so große Auswirkungen hat. Gerade im Bereich Software. Wenn meine Produktion eine neue Software benötigt und die 2, 3, 4 Kernvalidierungsmanager, die da wirklich an wichtigen Positionen sitzen, diese Software auszurollen, langsam sind oder sich nicht einigen können auch mal zu Tode validieren oder gar nicht validieren oder das System schlecht konfigurieren. Die anderen Leute, die damit arbeiten müssen, die Schäden, die da passiv entstehen durch Verlangsamung etc., sind immens. Das haben aber die wenigsten Firmen auf dem Schirm. Also Mitarbeiterqualifizierung, wie gesagt, ist ein super, super wichtiges Thema, um sowas zu vermeiden. Ansonsten auch wieder externe Meinung reinholen von wirklich Spezialisten im Bereich Pharmaqualitätsmanagement und Compliance. Auch mal Firmen, die nicht nur spezialisiert sind auf einen Bereich, sondern die gesamte Lieferkette kennen, also von A bis Z agieren können, proaktive Projekte haben für Compliance-Verbesserung. Und die Firmenkultur ist da super wichtig, meiner Meinung nach. In allen Firmen, in denen ich bis jetzt tätig war, und das ist eine Menge Firmen in Deutschland im Bereich Pharma, die alle haben eine stolze Firmenkultur auf Papier. Und in ihrer Firmenkultur ist Qualitätswesen ein Riesenpunkt auf Papier. Aber in keinem einzigen Meeting, in, ich würde jetzt mal sagen, 15 Jahre wirklich Hardcore-Industrie-Meetings und Projekten etc., habe ich noch nie gesehen, dass irgendein Mitarbeiter einer anderen Firma in einem Meeting gesagt hat, ja, das entspricht aber nicht unseren Firmenwerten. Habe ich noch nie gesehen. Also wir in der Firma, wir machen das proaktiv, wir schulen. Unsere Firmenwerte sind quasi unser Schutzschild. Jeder Mitarbeiter darf das verwenden, auch in Meetings, um darauf hinzuweisen, nee, den Weg können wir nicht gehen, weil unsere Firmenwerte bla bla bla. In den anderen Firmen ist das immer nur auf Papier. Und dieses Qualitätsbewusstsein kann aber nur verankert werden in den Firmenwerten. Also die Leute müssen sich damit identifizieren. Nee, wir gehen jetzt den Extraweg für 2 Wochen, spielt keine Rolle, haben aber dafür eine 8-mal höhere Qualitätssicherung. Ja? Und das fehlt oft in den Firmen.
Mhm. Wenn wir jetzt nochmal kurz die Pharmabranche in Deutschland hier uns anschauen, die 5 größten Quality-Vorfälle, wo Sie quasi auch gern auch selbst erlebt haben in der Branche, also wo auch wirklich Rückrufe waren von Arzneimitteln?
Ja, also da das kann man ja einfach googeln, da gibt es eine lange Liste, ob das jetzt Baxter Healthcare ist mit dem Rückruf 2012 für onkologische Präparate, Fresenius Kabi 15, Novo Nordisk in Deutschland in 2016. Also da gibt es schon eine Menge, auch Sanofi, MSD und so weiter sind da ja von betroffen. Es gibt auch noch viel, 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 viel mehr Qualitätsunfälle in Deutschland, die nicht unbedingt zu einem Rückruf führen, weil man das erst 5 Jahre später merkt, nachdem quasi das Produkt schon aufgebraucht ist und abgelaufen ist und verworfen ist und man erst später in der Analyse merkt, oh hoppla, da ist was schiefgelaufen, das sollte so nicht sein. Ja? Also davon gibt es auch noch eine Menge. Die tauchen dann in solchen Statistiken natürlich nicht auf. Diese ganzen Qualitätsvorfälle, die da auch gemeldet sind, die sind alle vermeidbar gewesen. Also man will den Firmen natürlich nichts unterstellen, die geben wirklich ihr Bestes. Das sind wirklich hochprofessionelle Teams, die da arbeiten. Aber manchmal ist es recht einfach gewesen, wäre es recht einfach gewesen, diese Dinge zu vermeiden, wenn man das entsprechende Mindset dafür hätte und auch bereit ist, die extra Meile zu gehen.
Ja. Ja, okay. Ich meine, die Pharmabranche hat ja sehr strenge Regularien, also die unterliegt ja sehr strengen Regularien. Die Unfälle könnten ja mehr oder weniger eigentlich vermieden werden, aber welche Folgen haben denn auch diese ganzen Rückrufe? Sie haben jetzt vorhin gesagt gehabt, die werden erst nach 5 Jahren entdeckt. Ich meine, das kann ja eine Flut an Klagewellen auch sein, oder nicht?
Ja, klar. Also wir sehen das hier jetzt auch zum Beispiel bei ehemalig Monsanto, aufgekauft von Bayer. Da laufen ja die Klagewellen im Bereich, ich sag mal, Agrartechnologie gegen Bayer aktuell in den USA, wo Patienten eben nachweislich eine erhöhte Krebswahrscheinlichkeit hatten durch den Einsatz des Pestizids. Und das taucht aber erst nach 5 bis 10 Jahren auf. Ja, also die Firma gibt es in der Form gar nicht mehr, die das ursprünglich quasi verbockt hat. Und die Firma, die das später aufgekauft hat, muss jetzt mit den Konsequenzen leben. In der Pharma ist es natürlich ähnlich. Meistens ist es aber so, man sieht da schon früher, was da passiert. Das kann Verletzung sein. Das können Partikelkontaminierung sein in irgendeinem Flüssigpräparat, das intravenös eingespritzt wird. Das können falsche APIs sein, also wirklich Wirkstoffverwechslung. Es hat alles schon gegeben. Es gibt nichts, was es noch nie gegeben hat. Oftmals ist es einfach zurückzufolgen auf eine falsche Konzentration. Und ich glaube, der häufigste Fall ist, dass die Stabilität des Produkts nicht gewährleistet werden konnte, wie deklariert. Das hängt dann einfach mit speziellen Chargen in den Rohstoffzusammensetzungen an und dass vielleicht beim Transport geschlampt wurde an einer Stelle und man das nicht gemerkt hat, dass zum Beispiel die Palette für 10 Minuten in der Sonne stand. So Sachen führen dann schon dazu, dass Präparate, die gekühlt werden müssen, einen erhöhten beschleunigten Zersetzungsprozess haben. Das heißt, der Wirkstoff innerhalb von 10 Minuten Sonnenschein kann, muss nicht, kann sich dann plötzlich zersetzen. Und dann haben sie ganz viele Zersetzungsprodukte drin, die nicht gesund sind für sie, aber kaum mehr Wirkstoff oder weniger Wirkstoff. Das heißt, es gibt dann wirklich eine große Palette an Dingen, die passieren können. Und es ist recht einfach, also recht einfach für eine große Firma ist es möglich, da präventiv vorzugehen, damit sowas einfach nicht passieren kann, oder passieren sollte. Und die Folgen sind natürlich immer Patientenschäden. Also meistens, wenn das Präparat schlecht ist und sie nehmen das ein, dann haben sie die Auswirkung. Ja.
Wurden Sie denn schon mal, beziehungsweise sind Sie schon mal als Experte für eine Aufarbeitung zu Rate gezogen bei so einem Thema oder haben auch ein QM-System neu aufgesetzt, beziehungsweise da unterstützt?
Ja, das ist unser täglich Brot, quasi Prozesse aufzusetzen, ganze Qualitätsmanagementsysteme aufzusetzen, ob digital oder nur prozessbasierend. Da geht es dann um viel, viel mehr Faktoren als nur jetzt, ich sag mal, ausschließlich Qualitätskontrolle. Ein Qualitätsmanagementsystem ist dafür da, eine Firma Prozesse und Werkzeuge in die Hand zu geben, dass Dinge geregelt, transparent und fair ablaufen in der Firma. Und was ich mit fair meine, ist, dass wenn es mal einen Prozess gibt, der für alle gilt, es keine Rolle spielt, ob jemand ein Geschäftsführer ist, Multimilliardär oder nur ein Produktionsmitarbeiter. Der Prozess gilt für alle gleich. Und das ist dann auch die Herausforderung der Firmen, die Prozesse an sich einzuführen, die Leute entsprechende Prozesse zu trainieren und dann auch diese Fairness-Mentalität und Transparenz-Mentalität einzuhalten und auch wirklich mal zu Problemen zu stehen. Also es gibt keine Industrie, die null Fehler macht. Und nur wenn man zu den Problemen und Fehlern auch steht, kann man die transparent machen intern und sie dann auch beheben. Ja.
Nee, ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema. Jetzt haben wir heute nochmal also aus Ihrer Sicht als Profi gehört, warum das Thema Quality auch so unglaublich wichtig für die Pharmabranche ist, und welche Auswirkungen das auch haben kann. Ja. Was bedeutet das für Sie in Ihrem Alltag? Also wenn wir jetzt wirklich mal in Ihren Alltag noch gehen, so als wirklich als Quality-Berater, wenn Sie in Unternehmen reingehen und ja, Sie sehen das dann quasi alles so.
Ja, also bei uns ist es so, dass unsere Berater, unsere Consultants eine extensive Schulung bekommen bei uns intern. Also wir haben ein sehr, sehr ausführliches Trainingsmanagementsystem mit sehr, sehr vielen speziellen Content, sage ich mal, also speziellen Trainingsinhalten. Dafür sind wir auch zertifiziert vom TÜV, die Mitarbeiterqualifizierung in der Pharmaindustrie. Und was wir machen, ist den Mitarbeitern und die künftigen Berater, und spielt keine Rolle, ob sie einen Master, einen Bachelor oder 3 Doktortitel haben, das interessiert uns am Ende nicht, weil jeder kommt zu uns und ist erstmal gleich. Und was wir den Leuten vor allem zeigen und beibringen, ist ein Set an Soft Skills. Und dieses Set an Soft Skills inkludiert auch, dass das, was wir machen, einfach wichtig ist und sensibel ist. Also man hat da eine sehr, sehr große Verantwortung gegenüber den Firmen. Wenn wir einen Fehler machen, kann das zu Qualitätsproblemen beim Patienten dann führen, also dass das Präparat da irgendwie fehlerhaft, falsch, beeinträchtigt beim Patienten landet, trotz aller Kontrollmechanismen. Und da muss einfach auf unserer Seite oder auf Beraterseite, egal wer das macht, die Sinne geschärft sein. Man muss immer aufmerksam sein, man muss immer proaktiver sein als, ich sag mal, die Leute, mit denen man sonst arbeitet, auch im Team. Meistens ist es so, dass im Tag-zu-Tag-Geschäft bei größeren Firmen vor allem, ja, jeder ist so in seinem Tunnel. Jeder macht das, was er machen muss, und man sieht so die Peripherie nicht mehr. Und bei uns ist es so, wir müssen auch auf die Peripherie achten. Und das zu unserem Job gehört leider, Schrägstrich zum Glück, auch dazu, dass wenn wir Qualitätsprobleme erkennen, obwohl das gerade nicht Teil unseres Projektes ist, wir als Firma den Mut haben müssen, diese Gaps, nenne ich es jetzt mal, also auf Englisch Lücken, aufzuschreiben und zumindest mal unseren Projektverantwortlichen, direkten Ansprechpersonen mitzuteilen. Und das ist etwas, da, also wir machen das immer und da gab es Firmen, die haben das als sehr, sehr, sehr gut wahrgenommen. Also wow, super, dass ihr das macht. Ihr denkt mit, ihr beobachtet das. Vielen, vielen Dank. Meistens ist danach nichts passiert. Das ging in irgendeine Schublade und fertig. Es gibt aber auch Firmen, die nehmen das gar nicht so gut auf. Also, das ist ja gar nicht eure Aufgabe. Warum macht ihr das? Ja, Mensch, es geht hier um Patientengesundheit und auch vielleicht meine eigene Gesundheit, die Gesundheit meiner Familie, wenn sie irgendwo das Präparat mal bekommen. Und wir sind in diesem Projekt und wir sehen diese Schwarz-auf-Weiß-Lücke oder diese Schwarz-auf-Weiß-Qualitäts- ich nenne es jetzt mal Herausforderungen, die ihr habt. Und wir wollen euch nichts verkaufen, aber es ist meine Pflicht, euch das mitzuteilen, dass ihr hier ein Problem habt. Und ich bin zufällig über dieses Problem gestolpert und ich bin mir sicher, 10 interne Leute sind auch drüber gestolpert, die haben es aber ignoriert. Aber ich gebe dir das jetzt schriftlich, dass ich meine Pflicht erfüllt habe. Was du jetzt damit machst, liebe Firma, ist quasi auf gut Deutsch gesagt dein Bier. Und damit gehen wir ungefähr so um, dass, wie gesagt, manchmal führt das zu angenehm konstruktiven Diskussionen und Folgemaßnahmen. Oft, nicht meistens, aber oft ist es so, dass das eher negativ wahrgenommen wird, wenn man sich direkt angegriffen fühlt und in die Defensivposition geht. Was wollt ihr überhaupt von uns? Ihr wollt uns sagen, dass das und das ein Problem ist. Dabei ist es ja gar nicht unsere Meinung. Wir verweisen nur auf Regularien und Gesetze, die das eben so und so haben wollen. Und wenn es so und so nicht ist, müssen wir darauf hinweisen. Ja.
Mhm. Nee, super, vielen lieben Dank. Dann sage ich schon mal herzlichen Dank, Herr Zare, auch dass Sie sich die Zeit heute genommen haben. Ich meine, wir kennen uns ja schon seit vielen, vielen Jahren, arbeiten auch sehr erfolgreich zusammen. Und aber es war dann auch sehr, sehr interessant, auch von Ihrer Arbeit zu erfahren, auch ein bisschen tiefer hineinzublicken. Und ja, danke für das spannende Gespräch und vielen Dank, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
Ja, vielen Dank, Herr Marc. Jederzeit gerne wieder. Immer wieder interessant, über so Themen zu reden. Ich finde es auch gut, dass wir da ein bisschen mehr Transparenz und Visibilität reinbringen, denn das hat die deutsche Pharmaindustrie meiner Meinung nach bitter nötig.
Vielen Dank.
Super. Dankeschön. Jo, schönen Tag.
Talking Life Science, ein Podcast der Aristo Group.